Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im Fußball.
Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Ron und ich darf euch heute durch die Folge begleiten. Wir haben uns in den letzten 4 Ausgaben ja intensiv mit den Konzepten beschäftigt, die in den letzten Monaten im Rahmen der Initiative Zukunft Profifußball entstanden sind und sind da auf die unterschiedlichsten Themen eingegangen. Themen, die uns Fans wichtig sind für die zukünftige Entwicklung des Fußballs und die daher auch in die Gespräche mit der DFL und auch mit dem DFB mit einfließen sollen. Die DFL hat ja die Taskforce Zukunft Profifußball gegründet und wir stehen jetzt kurz vor Beginn der Gespräche und mit am Tisch werden dann auch einige VertreterInnen der Fans und Fanorganisationen sitzen. Und wir haben uns gedacht, dass wir das mal zum Anlass nehmen, die Personen, die dann da mitarbeiten werden, einfach mal vorzustellen. Und deswegen würde ich sagen, ohne weitere Vorrede, lasst uns einsteigen und die Personen kennenlernen. Ja, und dann sind wir auch schon bei der ersten Teilnehmerin an einer der Taskforces. Hallo Helene.
Hallo.
Würdest du dich einfach für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, noch mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Ich bin Helene Breit, ich komme aus Freiburg, bin da auch geboren, gehe schon seit Kindesbeinen an zum Sportclub Freiburg und da ist meine Heimat, meine Fußballheimat, bin dort in der Supporters Group Freiburg organisiert, das ist eine Interessensgemeinschaft aktiver Fußballfans und über die Supporters Group Freiburg wiederum bei Unsere Kurve, der bundesweiten Fanorganisation, vertreten. Und von da kann ich noch weitere Ecken aufmachen. Von dort bin ich in der AG Fankulturen, also in dem Dialog mit den Verbänden DFB und DFL. Und für diese wiederum bin ich in der Taskforce Zukunft Profifußball.
Da hast du ja einen ganz schönen Weg schon hinter dich gelegt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du so aktiv geworden bist in den ganzen Organisationen?
Also ich bin so im Jugendalter in die aktive Fanszene reingerutscht, reingekommen, wie auch immer das eigentlich passiert. Es hat mich sehr fasziniert, sehr aktiv zum Fußball zu gehen. Also Fußball bildet schon immer für mich in meinem Leben einen großen Teil und macht dort viel aus. Ich fühle mich sehr eng verbunden mit dem Verein tatsächlich auch. Und mich hat das sehr fasziniert, nicht nur beim Spiel da zu sein, die Mannschaft zu supporten, sondern auch drumherum dieses Erlebnis Fußball, diese Erfahrungen zu gestalten. Und ich glaube, ein großer Anteil war aber auch immer wieder zu erfahren, dass man da an Grenzen stößt. Ob das ist, dass man mit Repressionen konfrontiert ist oder ob das ist, dass der Verein die Interessen von aktiven Fans nicht wahrnimmt oder man sehr dafür kämpfen muss. Und ich glaube, tatsächlich bin ich über diesen Wunsch, Fußball frei leben zu können oder das Fußball-Fan-Sein frei leben zu können, bin ich in diese Fanpolitik reingerutscht, weil ich gedacht habe, das darf so nicht sein und da brauchen wir unbedingt Veränderung.
Und warst jetzt dann auch entsprechend in den letzten Monaten sehr, sehr aktiv bei Zukunft Profifußball, hast dann nicht nur viel Organisatorisches gemacht, sondern auch inhaltliche Themen mitbearbeitet. Was waren denn da deine Schwerpunkte?
Mein Schwerpunktthema war Fußball als Publikumssport und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was ich gerade erzählt habe, was für mich Fußball ausmacht. Und da haben wir uns sehr intensiv ja damit auseinandergesetzt, wie können wir endlich diesen Widerspruch auflösen, der öffentlich immer wieder dargestellt wird. Auf der einen Seite sind Fans, auf der anderen Seite ist die sportliche Disziplin der Fußball an sich. Und ich habe das mein Leben lang immer als eins begriffen. Und auch tatsächlich nicht nur beim Fußball, sondern auch bei anderen Sportarten, glaube ich, lebt ja Sport immer von dieser Resonanz, davon, dass Menschen begeistert werden durch den Sport und dass das gemeinsam ein Ereignis wird, das immer wieder unvergesslich ist.
Und mit diesem Schwerpunkt und ja, diesem Ansatz gehst du jetzt auch in die Taskforce rein und wirst da zu den gleichen Themen dann entsprechend mit am Tisch sitzen, nehme ich an.
Also ich werde versuchen, natürlich alle Themen im Blick zu haben und die auch zu vertreten. So verstehe ich meine Rolle, also aufmerksam zu sein, was Fans, egal woher sie kommen, was ihre Anliegen sind und diese mitzudenken. Das ist natürlich ein großes Ziel. Ich versuche, das bestmöglich zu machen. Aber deswegen haben wir auch den Prozess mit Zukunft Profifußball initiiert. Ich finde, die Erklärung von unser Fußball steckt einfach ganz klar den Rahmen ab, in dem wir uns als Fans, die wir in der Taskforce sind, zu bewegen haben. Und jetzt haben wir noch die ganzen Konzepte, die ich natürlich ausführlich gelesen habe und auch nochmal diskutiert habe mit den Menschen, die sie erarbeitet haben. Und da werde ich auch immer wieder rückfragen. Ich würde mich auch total freuen, da Rückmeldungen zu bekommen. Ich weiß, dass die anderen auch total offen dafür sind. Wir wollen das möglichst gut machen und wir vertreten nicht uns selbst, auch wenn wir natürlich persönlich dort berufen sind.
Das stimmt. Ihr habt ja zum Glück eine wirklich sehr gute Grundlage, die ihr da im Gepäck schon mal mit dabei habt. Was erwartest du denn tatsächlich ganz konkret von diesen Arbeitsgruppen und den Gesprächen, die dann da stattfinden werden?
Das ist natürlich eine total schwierige Frage. Ja. Mein Wunsch ist und mein dringlicher Wunsch ist, dass es zu Veränderungen kommt im Profifußball und zwar zu grundlegenden. Das ist ja auch eine Kritik, die wir als aktive Fans nicht erst seit Corona äußern. Da sind sicherlich nochmal neue Punkte dazugekommen. Dinge sind viel stärker aufgefallen. Aber es ist jetzt an der Zeit, dass sich der Fußball verändert und dass es dort einen Richtungswechsel gibt. Und ja, das ist gleichzeitig auch meine Erwartungen und ich habe trotzdem große Sorge, dass diese Erwartung enttäuscht wird und ich möchte mir nicht ausmalen, was dann passiert. Ich mache meine Arbeit schon immer mit viel Hoffnung, weil ich glaube, sonst macht es keinen Sinn, Fußballfan zu sein. Es macht auch keinen Sinn, in der Fanpolitik unterwegs zu sein, wenn man keine Hoffnung mehr hat, dass es tatsächlich zu Veränderungen kommt. Aber ich glaube auch, dass es jetzt eine der letzten Chancen ist, auch für die Vereine, die ja in den Verbänden zusammengeschlossen sind, zu zeigen, dass sie wirklich bereit sind, ihre Selbstkritik auch Taten folgen zu lassen und endlich einen Richtungswechsel im Profifußball einzuleiten. Und dafür werde ich mich sehr stark machen.
Jetzt ist es ja so, dass in diesen Arbeitsgruppen ja eine sehr diverse Gruppe von Menschen zusammenkommt aus allen möglichen Richtungen. Glaubst du denn, dass man da einen tragfähigen Kompromiss, am Ende wird es ja ein Kompromiss sein, erarbeiten kann, der dann am Ende vielleicht sogar auch die Vereine überzeugt, die das Ganze ja dann, die dem zustimmen müssen und dann der umsetzen müssen?
Ich bin sehr gespannt, wie das gelingen kann. Ich bin skeptisch bezüglich der Zeitfenster, die wir haben und der wenigen Treffen, die anberaumt sind. Aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Vielleicht sind wir alle wahnsinnig effektiv. Ich glaube, der große Vorteil an dieser sehr diversen Zusammensetzung ist, dass wenn wir uns dort einigen auf Punkte, dann haben wir wirklich einen Kompromiss erzielt, der von ganz vielen Seiten, Stakeholdern, wie man so schön sagt, getragen wird. Und ich glaube, dann kommen die Vereine und auch die Verbände nicht umhin, das ernst zu nehmen, weil es eben nicht nur eine Interessensgruppe ist, sondern auch Interessensgruppen, die normalerweise sehr unterschiedliche oder auch gegensätzliche Interessen vertreten, zu einem gemeinsamen Punkt kommen.
Da drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen und hoffe, dass da wirklich was rauskommt. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal kurz den Bogen schlagen zu dem, was du am Anfang erzählt hast, wie sehr dich der Fußball fasziniert und deine Verbundenheit zum SC Freiburg auch als deinem Heimatverein. Was war denn für dich dein schönstes Fußballerlebnis, wenn es da eins gibt, was da raussticht?
Das ist total schwierig. Also es gibt sportliche Erlebnisse, also die tatsächlich direkt auf eine Spielsituation bezogen sind. Es gibt Aufstiege, da erinnere ich mich an unseren Aufstieg in Koblenz, wo wir auf den Platz gehen konnten und es alles völlig unproblematisch war und man sich einfach, also alle zusammen sich freuen konnten. Aber auch Euroleague-Ausflüge und dann aber auch ganz viele Erfahrungen, die wir im sozialen Miteinander haben. Natürlich auch Konflikte, aber auch, also ich glaube, die hat man überall immer, wenn viele Menschen zusammentreten, aber auch das Aushandeln davon und gleichzeitig aber auch diese Stärke. Ich glaube, ein einziges Ereignis, total schwierig zu sagen, aber wenn ich auf einer Tribüne stehe und wir lautstark singen und du plötzlich merkst, dass es aufs ganze Stadion übergeht und du eine Gänsehaut kriegst, weil die Stimmung so kraftvoll ist und du wirklich der Überzeugung bist, dass du damit nochmal das Spiel beeinflussen kannst.
So wie du es schilderst, habe ich eigentlich auch wieder Lust, ins Stadion zu gehen, in der Hoffnung, dass irgendwann diese Geisterspiele oder diese reduzierten Publikumsmöglichkeiten wieder ad acta gelegt werden können.
Absolut.
Ja, Helene, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei deinen Gesprächen in der Arbeitsgruppe.
Sehr gerne, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Hi Manu, schön, dass auch du in der kleinen Vorstellungsrunde bist. Willkommen. Stell dich doch einfach unseren Hörern mal kurz vor, bitte.
Klar, sehr gerne. Ich bin Manuel, komme aus Freiburg, dementsprechend auch Fan des Sportclubs hier und schon viele Jahre auch hier Fan, vielfältig in der Fanszene aktiv.
Genau, was hast du so in der Fanszene gemacht bisher?
Ich bin hier in einer der aktivsten Fangruppen eigentlich, habe in Freiburg die Mitgliederinitiative mitgegründet, aber auch bundesweit die letzten Jahre in verschiedenen Initiativen aktiv, beziehungsweise habe diese mitinitiiert, zum Beispiel die Initiative 50+1 bleibt oder unser Fußball. Und habe eben jetzt die letzten Monate sehr viel Zeit und Energie in das Projekt Zukunft Profifußball gesteckt, wo wir neue Konzepte und Reformvorschläge erarbeitet haben und für das ich jetzt auch in der Taskforce sitzen darf.
Da wollen wir gleich nochmal genauer ein bisschen drüber reden. Vorher aber nochmal die Frage, was hat dich denn motiviert, tatsächlich so in die Fanpolitik reinzugehen? Weil manche sagen, ich gehe ins Stadion, bin auch organisiert, aber sind ansonsten soweit eher weniger damit beschäftigt. Du bist ja wirklich sehr, sehr umfangreich tätig.
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass mich und viele andere Menschen extrem viele Sachen am Fußball stören. Der Fußball ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Wenn nicht gerade irgendwie eine Pandemie herrscht, ist eigentlich mein kompletter Alltag darauf ausgerichtet. Es geht jedes Wochenende ins Stadion und ich hatte einfach keine Lust, dass sich das irgendwie in eine falsche Richtung zu entwickeln. Und deshalb war es für mich eigentlich recht logisch, immer wieder mich dafür die Positionen stark zu machen, die mir auch wichtig sind und die Aspekte im Fußball zu erhalten, die wir erhalten möchten.
Du hast ja gesagt, du warst jetzt auch in den letzten Monaten intensiv bei Zukunft Profifußball mit dabei. Welcher Themen hast du dich denn da angenommen?
Ich war tatsächlich Teil von zwei Arbeitsgruppen. Zum einen von der Integrität des Wettbewerbs, habe mich dort natürlich viel mit den großen Themen befasst. Financial Fair Play, TV-Geldverteilung, alles was diesen Themenaspekt abdeckt, aber war zusätzlich auch noch in der AG zur gesellschaftlichen Verantwortung und habe mich dort hauptsächlich um die Themen Strukturen für gesellschaftliche Verantwortung gekümmert. Das haben wir auch schon in einer der vergangenen Podcasts vorgestellt. Also wie muss sich der Fußball aufstellen, damit der gesellschaftliche Verantwortung gerecht werden kann, aber auch viel dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube, das Ganze auch ein bisschen, weil ich mich privat auch sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, aber mache gerade noch ein MBA in Sustainability Management, also Nachhaltigkeitsmanagement, und das sicherlich Themen sind, die mir sehr wichtig sind und ich deshalb das natürlich auch im Fußball voranbringen möchte.
Und wir ja auch immer wieder sehen, dass auch der Fußball da noch einiges an Potenzial hat, wo Verbesserungen notwendig sind. Wie hast du denn die letzten Monate in den Arbeitsgruppen erlebt? Wie war die Zusammenarbeit für dich?
Ich glaube, wir waren unfassbar produktiv. Es war auch eine sehr coole Mischung an Menschen von verschiedenen Fan-Hintergründen. Und während der Fußball, glaube ich, die letzten Monate noch ein bisschen geschlafen hat oder sich natürlich auch hauptsächlich um die aktuelle Pandemie gekümmert hat und wie sie da im aktuellen Spielbetrieb damit umgehen, haben wir als Fans jetzt schon ziemlich grandios vorgelegt. Wir haben jetzt ja, wenn man das zusammennimmt, locker über 50 Seiten irgendwie konkrete Konzepte geschrieben und ich glaube, das ist einfach eine unfassbar gute Basis, mit der wir jetzt auch in die Diskussion gehen können und da auch klare Forderungen stellen können, weil andere haben diese Vorarbeit scheinbar noch nicht gemacht.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage auch gewesen. Jetzt stehen ja eben die Arbeitsgruppen an, zusammen mit vielen anderen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, bei der DFL und auch beim DFB sogar. Was erwartest du dir denn von diesen Gesprächen?
Ja, es ist tatsächlich eine sehr bunte Zusammensetzung. Ich glaube, die Erwartungshaltung allgemein an den Reformprozess ist von Fanseite natürlich sehr hoch, weil wenn jetzt nichts passiert, wann dann? Deshalb werden wir da auch ganz klar für unsere Position kämpfen. Die Vergangenheit hat aber leider gezeigt, dass das nicht immer so einfach ist. Deshalb gehen wir da natürlich auch ein bisschen skeptisch rein, auch was die angedachte Arbeitsweise, vielleicht der zeitliche Rahmen etc. angeht. Aber natürlich haben wir da große Erwartungen. Ich hoffe, dass tatsächlich die Runde sich auf viele klare Leitplanken einigen wird, die wir den Vereinen auch mitgeben können, weil im Endeffekt müssen wir Vorschläge liefern, die die Vereine auch im Endeffekt umsetzen. Deshalb hoffe ich tatsächlich, dass da was Gutes bei rauskommt, auch wenn ich natürlich auch skeptisch bin.
Zeigt es Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass da eine gewisse Skepsis dann doch angebracht ist?
Klar, die letzten Jahre hat sich der Fußball tatsächlich ja fast hauptsächlich nur in der Entwicklung gedreht, die uns nicht zugute kam. Und sobald Geld im Spiel ist, gibt es natürlich sehr, sehr viele mächtige Interessen, die auch andere Ziele verfolgen als wir. Deshalb ist da, glaube ich, eine Skepsis angebracht. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es vielleicht eine der letzten Chancen ist für den Fußball, sich tatsächlich grundlegend zu wandeln. Wenn er jetzt es nicht schafft, diese große Krise zu nutzen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie er das in 2 oder 3 Jahren schaffen soll, wenn alles wieder in geregelten Bahnen läuft.
Stimmt, also da ist jetzt diese ganze Geschichte rund um Corona dann doch noch eine gewisse Chance, diesen gilt auch zu ergreifen. Und wie du gesagt hast, wir Fans haben ja schon kräftig vorgearbeitet. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Du hast ja gesagt, du bist ja Freiburg-Fan. Was fasziniert dich oder schon von früh an, was hat dich am Fußball fasziniert?
Naja, ich glaube, beim Fußball gibt es ganz viele Besonderheiten. Zum einen geht man irgendwie ins Stadion und ist auf einmal mit 1000 Menschen zusammen, hat eine gemeinsame Faszination, kann im Stadion singen, ein bisschen verrückte Sachen machen, den Alltag komplett hinter sich lassen. Gleichzeitig bringt er einem aber auch immer wieder mit Leute zusammen, das finde ich ganz besonders und ganz gut, die man sonst wahrscheinlich nicht kennenlernt, weil man irgendwie aus seiner üblichen Blase, in der man sich in der Gesellschaft ja hin und wieder doch bewegt, rauskommt. Deshalb finde ich die Faszination Fußball auf jeden Fall auch sehr bereichernd.
Und wie sieht denn dein Stadionalltag aus, abseits von Geisterspielen oder reduzierten Fans, wenn es ganz normal wieder wäre?
Ja, ich treffe mich in der Regel schon morgens recht früh mit meinen Freundinnen und Freunden. Wir gehen dann zusammen ins Stadion, singen 90 Minuten lang, stehe in Freiburg auf der Nordtribüne in der Fankurve, bin dort sehr aktiv und dann nach dem Spiel geht es natürlich meistens auch noch nicht heim, sondern dann ist es noch ein nettes Zusammensein mit Freunden. Man trinkt vielleicht noch das eine oder andere Bier. Also ein Stadionbesuch beschränkt sich auf jeden Fall nicht nur auf die 90 Minuten Spiel, sondern da gibt es noch wirklich viele Aktivitäten auch drumherum.
Dem kann ich nur zustimmen. Jetzt letzte Frage, ist ja das Transferfenster seit gestern Abend geschlossen. Aber wenn es denn möglich wäre, wo würdest du denn bei Freiburg spielen wollen, auf welcher Position?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre tatsächlich so einsichtig und würde mich eher mal auf die Bank setzen, weil ich tatsächlich gern hätte, dass wir die Klasse halten müssen. Aber falls natürlich Corona-bedingt alle Spieler ausfallen und wir nur noch zu 10 würden, dann würde ich mich tatsächlich eher irgendwo ins Mittelfeld stellen.
Okay, und das ganze Spielgeschehen von da aus lenken. Hervorragend.
Genau.
Ja, Manu, vielen Dank. Viel Erfolg bei den Gesprächen mit den oder in den Arbeitsgruppen. Und ich denke, wir werden uns irgendwann mal wieder hören, um zu erfahren, wie es denn läuft.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Ron.
Ciao.
Ciao.
Jetzt freue ich mich, mit Ramona sprechen zu können, die nicht nur bei FIN, also Frauen im Fußball, tätig ist, sondern auch in der Arbeitsgruppe Fankulturen mitarbeitet. Hallo Ramona.
Hallo Ron.
Auch an dich erstmal die Frage oder die Bitte, dass du dich unseren ZuhörerInnen mal kurz vorstellst.
Ja, gerne. Mein Name ist Ramona Steding. Ich bin 42 Jahre alt, komme aus Dortmund und bin auch Fan des hiesigen Ballspielvereins. Also schon seit vielen Jahren BVB-Fan und bin auch im Stadion regelmäßig, wenn denn Fans im Stadion sein dürfen mal wieder. Hab eine Dauerkarte seit vielen Jahren, stehe auf der Südtribüne, ja.
Und wie bist du denn dann vom Stadion in Richtung der Fanarbeit gekommen, der Fanpolitik?
Oder es ging, also ich bin jetzt schon fast 20 Jahre BVB-Fan und ich glaube fast so lange auch schon mit Fanarbeit und Fanpolitik irgendwie beschäftigt, weil das Thema mich interessiert. Also Fans, Menschen überhaupt, ich komme aus einem sozialen Beruf, ich habe ein großes Herz für Menschen und mag dieses Ganze drumherum beim Fußball, dass man sich mit vielen anderen Menschen austauschen kann, dass man viele andere Menschen kennenlernt, die man sonst nicht kennt oder kennenlernen würde, weil man halt dieses gemeinsame Thema Fußball hat. Und ja, da fängt es an, dann auch darüber nachzudenken, wie sind so die Aufenthaltsbedingungen im Stadion, wie geht's uns, wenn wir unterwegs sind, was wollen wir überhaupt, wie können wir unseren Fußball ausleben, wo stoßen wir da an Grenzen und was kann man machen, um diese Grenzen vielleicht auch ein bisschen zu überwinden.
Und das hat dann über all die Jahre jetzt darin geendet, dass du eben auch Teil der Taskforce dann sein wirst. Hast du für dich Schwerpunktthemen in deiner bisherigen Arbeit, Dinge, die du dann auch in die Gespräche mit einbringen möchtest?
Also das große Thema wird sicherlich sein, wo ich gut anknüpfen kann, ist das Thema der sozialen Verantwortung, der gesellschaftlichen Werte, die der Fußball mit sich bringt, weil das auch die Themen sind, die mich im Umfeld vom BVB beschäftigen. Ich bin da im Fanrat aktiv, ich habe mich bei Kein Zwanni für soziale Eintrittspreise eingesetzt. Das sind alles ja die Themen, wo ich, glaube ich, viel auch beisteuern kann.
Der Bedarf ist ja definitiv da. Was denkst du, wie werden die Gespräche laufen, wenn ihr da jetzt reingeht?
Oh, ich hoffe, sie werden transparent laufen und sie werden auf Augenhöhe stattfinden, denn das ist ja ein sehr divers besetztes Gremium mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufszweigen, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich finde es wichtig, dass viele Fanvertreter da sind. Das war so die Erwartung, die ich an dieses Gremium hatte, und hoffe, dass wir auch auf der Ebene gut Sichtweisen austauschen können und dass es dann auch zu Ergebnissen mündet, die wirklich greifbar sind für uns im Stadion.
Das ist ja auch eine große Herausforderung, zu diesen Ergebnissen zu kommen, weil du hast ja gesagt, die Runden sind sehr divers besetzt. Dazu kommt auch, dass es nicht so viel Zeit ist, die man jetzt da zur Verfügung hat. Was erwartest du denn da realistischerweise am Ende?
Also ich erwarte nicht, dass wir konkrete Ergebnisse haben, die wir direkt 1:1 oder die direkt 1:1 umgesetzt werden. Ich erwarte, dass Sichtweisen ausgetauscht werden, dass man Standpunkte austauscht und dass man aber auch gemeinsam Lösungsansätze formuliert. Und ich, gerade die Fans haben ja in der letzten Vergangenheit sehr viele Konzepte erarbeitet über das Zukunft Profifußball, die auch gute Wege aufzeigen. Und ich hoffe, dass da eine Bereitschaft ist, da auch Inhalte zu übernehmen, zu diskutieren und denen auch eine Chance zu geben.
Das ist tatsächlich die große Hoffnung, die wir haben, weil da ja sehr viel Arbeit reingeflossen ist und auch einfach gute Gesprächsgrundlagen mindestens entstanden sind. Eigentlich sind es ja konkrete Empfehlungen, die da ausgesprochen werden. Wenn wir so ein bisschen gucken auf das Thema Fußball, du hast ja gesagt, du bist jetzt schon lange Fan des BVB. Was hat dich denn zu Fußball gebracht?
Oh, das ist, glaube ich, nicht so die ganz typische Fußball-Vita von, ich bin als Kind schon irgendwie ins Stadion mitgenommen worden. Ich komme aus einer Familie, die ist gar nicht fußballaffin oder auch nicht sportaffin. Und das habe ich mir ein bisschen, glaube ich, selbst erarbeitet auf dem Weg. Ich habe, glaube ich, so als prägendes Erlebnis die WM 90 vor Augen, die ich als Jugendliche zusammen mit meinem Vater vom Fernseher geguckt habe, als eins der wenigen Sportereignisse, die wir mal zusammen gesehen haben. Und da gab es schon so ein Interesse an dem Spiel selber und auch an diesem gemeinsamen Fußballgucken mit meinem Vater. Das habe ich sehr schön erlebt. Hat dann allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann selber angefangen habe, Fußball zu spielen. Als junger Erwachsener habe ich in einer Frauenfußballmannschaft angefangen zu spielen und bin dann über das selber Spielen und über das Spiel an sich irgendwann dann erst auf die Tribüne und den Verein gekommen. Und das hat dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Aber ja, irgendwann war dann der Schritt vom selber Spielen zum Fan sein und begleiten derjenige, der dann so meinen Lebensweg weiter vorgezeichnet hat. Irgendwann bin ich dann nach Dortmund gezogen, habe meinen Mann kennengelernt und dann hat sich alles miteinander verwoben, sodass ich jetzt das Gefühl habe, sehr viel in meinem Leben hat mit Fußball zu tun.
Wenn das so ausgewogen ist, ist es ja auch wunderbar. Und als ehemalige aktive Spielerin musst du ja umso froh sein, dass Dortmund jetzt da auch den Schritt gegangen ist und den Mädchen- und Frauenfußball jetzt ganz konkret auch angegangen ist.
Ja, vor allem finde ich es wichtig, dass Frauen und Mädchen vor allem auch als gleichwertiger Teil im Fußball anerkannt werden, weil die Erfahrung habe ich halt als Fan auf der Tribüne auch gemacht. Das war, glaube ich, auch eins der Erlebnisse, die mir geholfen hat, so in der Fanszene Fuß zu fassen, dass ich als Frau da auch akzeptiert bin und wurde und da nicht so doll gegen Mauern gelaufen bin, wie man manchmal von anderen Frauen hört. Und ich wünsche mir einfach, dass das völlig normal ist, dass Frauen und Männer sich im Fußball auf Augenhöhe da begegnen und gemeinsam den Sport machen und anschauen.
Dem kann ich nur voll zustimmen und hoffe, dass wir da Schritte vorwärts kommen und auch bald dahin kommen, dass dem wirklich so ist. Ich würde sagen, so als ersten kleinen Einblick danke ich dir sehr, dass du dich kurz vorgestellt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr gute Gespräche dann im Rahmen der Taskforce und vor allem viel Erfolg.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
So, und dann darf ich den Nächsten in unserer Runde begrüßen. Hallo Oliver.
Hallo Ron.
Freut mich, dass auch du kurz mit dabei bist. Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, mein Name ist Oliver Manter, ich bin 58 Jahre alt, schon ziemlich lange gehe ich zum Fußball, bin glühender Anhänger des MSV Duisburg, auch wenn es manchmal schwer ist, wohne aber gar nicht mehr im Revier, sondern wohne jetzt im Rhein-Main-Gebiet und bin vom Fangremium des MSV Duisburg.
Und bist über diese Schiene dann auch in die Fanarbeit, in die Fanpolitik mit reingekommen?
Ich bin über diese Schiene. Wir sind seit kurzem jetzt UK-Mitglied und seit 2 Jahren sind wir in den regelmäßigen Treffen dabei. Sinnigerweise war es ganz beim erste Treffen ein Heimspiel im Böllenfalltor für mich.
Das ist dann natürlich das Beste, ja. was hat dich denn motiviert, dich da zu engagieren grundsätzlich? Erstmal im Verein und dann später jetzt auch eben auf nationaler Ebene sozusagen.
Die Motivation ist einfach, in Gespräch kommend bei dem anderen gegenüber auszuloten, was wir denn gerne machen möchten, ihm das darzustellen und einfach ins Gespräch kommen und zu erfahren, wie die Positionen der anderen sind, um entsprechend vielleicht einwirken zu können und die Fans zu vertreten. Ja, das ist die große Motivation gewesen, weil ich aus meiner Erfahrung heraus festgestellt habe, dass man doch einiges bewegen kann, nicht von heute auf morgen, aber in stetigen Gesprächen.
Das stimmt und diese Gespräche werden ja jetzt in den nächsten Wochen stattfinden. Du bist ja nicht bei der DFL wie andere aus der Gruppe, sondern beim DFB. Wo soll es denn darum gehen in den Gesprächen, die da geplant sind?
Ja, das ist natürlich bei mir eine ganz große Herzblutangelegenheit, weil es da um die wirtschaftliche Stabilität in der dritten Liga geht, die gerade bei meinem Verein, dem MSV Duisburg, der nicht auf Rosen gebettet ist, der auch von der Stadt her, von den Sponsoren her nicht auf Rosen gebettet ist, in einem sehr harten Umfeld, hart umkämpften Umfeld sich bewegt im Ruhrgebiet. Die Stabilität der Wirtschaft der dritten Liga, dass so ein Verein überleben kann und nicht immer alles auf Handkante genäht ist. Und ich denke, das ist ganz wichtig, sich da einzubringen, dass diese Vereine, auch diese Traditionsvereine, eine Chance haben, weiter am Wettbewerb teilzunehmen, weil der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga in ökonomischer Hinsicht ist doch immens.
Das ist richtig. Mit welcher Vorbereitung gehst du denn in das Gespräch dann rein?
Ich habe auch schon mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Wir tauschen uns natürlich, wie ich sagte, das ist nicht nur MSV Duisburg, mit anderen Fans aus, wie es dort gewesen ist. Ich habe aber auch einige Kontakte natürlich zu unserem Verein, wie es dort steht, bereite mich dementsprechend vor, insbesondere dann, wenn wir die entsprechenden Unterlagen bekommen haben, denn so wie wir das gehört haben vom DFB, ist diese Taskforce ja zumindest auf ein Jahr lang angesetzt. Das ist also nicht nur eine kurze Taskforce dazu, weil ich denke, die Probleme sind auch vielschichtig.
Das stimmt. Und auch wenn es natürlich eine lange Phase der Diskussionen dann sein wird, mit welchem Ziel gehst du denn, deinem persönlichen Ziel gehst du denn da in diese Gespräche rein?
Mein persönliches Ziel ist es ganz einfach, dass ein Abstieg aus der zweiten Liga, so wie es der MSV ja letztes Jahr hinbekommen hat, nicht ins Bodenlose einen Verein stürzen lässt, dass man plötzlich auf 6 bis 8 Millionen verzichten muss. Und hier geht es nicht um Spielergehälter oder Trainergehälter, hier geht es auch um das gesamte Umfeld. Viele Leute hängen an dem Verein, es sind ja auch viele Kosten entstanden, ob Nachwuchszentrum, ob Shop und so weiter, wo man dann immens einsparen muss, diese Gelder, damit überhaupt der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und für mich wäre es ein Ausgleich zu haben, dass man nicht plötzlich in ein großes Loch fällt, und zwar nicht, dass man ein Jahr überbrücken kann, sondern dass man eventuell sich auch in der dritten Liga regenerieren kann. Denn eins weiß ich ganz genau aus dem eigenen Erleben, die dritte Liga ist eigentlich die spannendste der drei Ligen, wenn es um den Wettbewerb geht.
Die Erfahrung konnte ich als VfBler ja bisher noch nicht machen, aber es hat definitiv auch seine Reize, das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt so deine Vorstellung eines Ziels. Was denkst du aber realistischerweise, wie werden die Gespräche verlaufen?
Die Gespräche werden sicherlich so verlaufen, wie ich sie aus anderen Gesprächen auch schon kenne, dass man uns zuhören wird, dass man das aufnehmen wird, auch wohlwollend zuhören wird, aber letztendlich beim Fokus Gelder, ich sage jetzt mal alle Nettigkeiten, ich will nicht sagen Freundschaften aufhören, sondern sich da jeder Verein auch der Nächste ist. Das heißt, hier gibt es eine gewisse Beharrlichkeit, auch ein gewisses Nachfragen, warum welche Themen so oder so gelöst werden sollen, warum es nicht eine andere Möglichkeit gibt, warum man sich nicht auf neue Ideen eventuell einlässt, um hier einen besseren Ausgleich zu schaffen. Ich bin da keine Illusion hingegeben, dass alles besser werden wird, aber wir versuchen das unsere zu geben und auch zu zeigen, wie es in den Vereinen, wie es in der dritten Liga ist, weil doch die Fans hier, das möchte ich für alle Fans in der dritten Liga sagen, mit ganz großem Herzblut dabei sind. Und wirklich, wer in der dritten Liga dabei ist oder in der Regionalliga dabei ist bei großen Vereinen, Hochachtung davor, weil da geht man so manches Tal der Tränen mit.
Und man darf ja auch nie vergessen, dass der Fußball ein Breitensport eigentlich ist in Deutschland und nicht nur in den Stadien der ersten und zweiten Liga stattfindet, sondern auf ganz vielen Plätzen. Und auch da muss es natürlich weitergehen. Jetzt hast du ja schon einige Jahre Fußball hinter dir. Deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant zu fragen, wer war denn so dein erstes Idol als Fußballer?
Also ganz natürlich Bernhard Dietz als Duisburger in den 70er Jahren. Seine Einstellung zum Profisport einfach vorbildlich. Ich habe ihn auch teilweise erleben dürfen, hinterher persönlich treffen dürfen. Er war auch als junger Mensch charakterbildend, weil er wirklich diese Ruhrgebietsmentalität, hart zu arbeiten, aber ehrlich zu arbeiten und mit einer klaren Ansage zu sprechen, ist natürlich prägend war für mich, und ich sage mal, es hat mich dann gefreut, als er als Kapitän 1980 den Europapokal als Europameister in die Hände nehmen durfte, als Kapitän der Nationalmannschaft.
Ja, dann ist eigentlich so die letzte Frage, kannst du dich noch an deinen ersten Stadionbesuch erinnern?
Ja, ich kann sogar das Datum nennen. Oh. Nikolaus 1970, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Eintracht Braunschweig. Oberhausen hat 1-0 gewonnen. Das liegt bei mir, wo ich gewohnt habe, 5 Kilometer weg das Stadion. Hat mein Papa dazu gebracht, das war sogar ein Abendspiel, samstags hinzugehen. Hat mich fasziniert, und allerdings beim nächsten Mal bin ich dann nach Duisburg. Das war der 17. April gegen Eintracht Frankfurt, wo wir auch 3-1 gewonnen haben. Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, auch wenn es lange her ist.
Aber seitdem die Liebe zum Fußball und ja, entsprechend auch das Engagement.
Entsprechend das, genau. Und das muss man vielleicht auch sagen, das möchte ich hier noch betonen, es ist durch die Weltmeisterschaft in Mexiko, wo man Spiele nachts als kleiner Junge nicht verfolgen durfte, also das legendäre Italien-Spiel oder so.
Ja.
ist es gekommen, ist es gewachsen und
dann bleibt mir nur, mich zu bedanken. Schön, dass du dich vorgestellt hast und vor allem jetzt dann erstmal viel Erfolg in den Gesprächen beim DFB.
Dankeschön.
Dankeschön, ciao.
Ciao.
Jetzt freue ich mich, einen weiteren Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin zu haben. Hallo Anna.
Hi.
Die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts werden die Anna schon in der Folge 3 gehört haben, als es um die Integrität des Wettbewerbs geht. Falls dich da aber jemand bisher noch nicht gehört hat, stell dich doch bitte einfach nochmal kurz vor.
Na klar, ich bin Anna-Maria, Fan des FC St. Pauli, wohne entsprechend auch in Fußnähe zum Millerntor, vermisse die Spiele ganz doll und das ganze Stadionerlebnis und war, wie Ron gerade schon gesagt hatte, in der AG 1 Integrität des Wettbewerbs bei Zukunft Profifußball involviert.
Und da habt ihr auch ein ganz tolles Konzept geschrieben. Wie gesagt, in der Folge 3 habt ihr darüber schon mal ausführlicher gesprochen. Was hat dich denn persönlich in diese Arbeitsgruppe reingezogen sozusagen? Warum war das dann das Thema für dich?
Ich habe tatsächlich lange geschwankt, weil ich alle vier Themen total wichtig finde. Ich glaube aber, dass das Thema, wie wird das Geld, das eingenommen wird, verteilt und aber auch, wie kontrolliert man Zahlungsströme besser, unglaublich wichtig dafür ist, dass wir den Fußball, den wir alle so gerne mögen, auch in 20 Jahren noch so erleben können. Weil ich glaube, wir sehen ja auch in ganz vielen anderen Ländern, in anderen Regionen, in denen Fußball gespielt wird, wo es noch kapitalistischer zugeht, wo noch mehr Investoren, Investorinnen aktiv sind, dass das tatsächlich auch enorme Auswirkungen auf die Fankultur und auf das Stadionerlebnis hat. Und deswegen habe ich dann gesagt, das ist mein Thema in diesem Fall und habe mich da entsprechend eingebracht.
Jetzt werdet ihr ja mit dem Konzept als Grundlage zumindest in die Gespräche reingehen bei der DFL, in den Arbeitsgruppen, in der Taskforce. Was erwartest du dir denn persönlich von diesen Gesprächen?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwanken zwischen der absoluten Optimistin und der Realistin. Die absolute Optimistin würde jetzt sagen, ich freue mich darauf, dass wir unsere Vorschläge da einbringen können, dass die Vorschläge entsprechend gerne auch kontrovers, aber dann im Endeffekt in unserem Sinne diskutiert und dann auch entschieden werden und dann entsprechend den 36 Profivereinen vorgelegt werden, die sagen, ja, das ist super klasse, das ist genau der Weg, den Fußball voranzutreiben und dass das alles total super durchgeht. Das ist die Optimistin. Ich glaube, die Realistin die Realistin würde eher sagen, ich glaube, das werden schon schwierige Gespräche, weil es ja durchaus auch verschiedene Interessenslagen ganz einfach in der Runde gibt. Ich glaube trotz alledem, dass ich mich darauf aktuell eher noch freue, weil es zumindest die Möglichkeit ist, das einzubringen. Das soll aber auf gar keinen Fall bedeuten, dass ich da nicht durchaus auch skeptisch betrachten werde, wie wir dann wirklich zusammenarbeiten und wie dann die Ergebnisse, die wir jetzt auch vorgelegt haben, dann tatsächlich in den Prozess einfließen können.
Zumal es ja auch so ist, dass diese Arbeitsgruppen ja sehr unterschiedlich besetzt sind mit Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen und Hintergründen und es natürlich auch schon eine Herausforderung ist, sich da überhaupt erstmal auf etwas zu einigen, dann was dann in den weiteren Prozess reingehen kann.
Absolut, und ich glaube dann auch, dass das einfach die Vielzahl der Themen, denen wir uns da beschäftigen werden und die Vielzahl der Leute, was dann ja auch Vielzahl von Perspektiven und Vielzahl von Redebeiträgen in solchen Runden normalerweise bedeutet, dass das durchaus herausfordernd wird. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das tatsächlich auf Prozessseite von der DFL so begleitet werden wird, dass da wir dann auch wirklich zu guten Ergebnissen kommen, wo wir dann auch aus Fansicht sagen können, ja, das hat sich gelohnt, unsere Zeit da rein zu investieren. Und dass wir da entsprechend auch dann einfach gute Ergebnisse vorlegen, weil darum geht es im Endeffekt dann ja wirklich, dass wir da konkrete Maßnahmenergebnisse haben, mit denen wir weiterarbeiten können.
Wenn es ein freier Wunsch wäre, was wäre denn das Ergebnis, mit dem du am zufriedensten wärst für dich?
Ich glaube, wenn wir sozusagen die vier Arbeitsgruppenpapiere nehmen und die einfach eins zu eins alle umsetzen, dann haben wir, glaube ich, einen riesengroßen Schritt geschafft. Ja. Wie gesagt, das ist eher die Optimistin in mir.
Ja.
Ich ich glaube, dass es eine Vielzahl von Themen gibt, die super wichtig sind. Ich glaube, ich würde da hervorheben wollen, einmal das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Wir nehmen das, finde ich, gerade auf, als die Informationen der Steuerdurchsuchung beim DFB rausgekommen
Richtig.
Sind, also die Neuigkeiten, was ja dann auch schon wieder so einen Zusammenhang zum Thema gesellschaftliche Verantwortung hat. Ich weiß, dass es Durchsuchungen sind und noch nichts wirklich, also noch niemand dafür verurteilt ist, aber es ist ja trotzdem schon wieder spannend, dass das herauskommt. Ich glaube, das ist ein großes Themengebiet. Wie positioniert man sich als Fußball in der Gesellschaft, in der man ist? Wie übernimmt man Verantwortung für die eigenen MitarbeiterInnen, aber eben auch darüber hinaus, welche Kooperationen geht man ein? Wie sehen die Zahlungsströme aus, wenn man irgendwelche externen PartnerInnen hat? Und ich glaube, das zweite große Thema ist tatsächlich, sich anzugucken, wie man den Wettbewerb weiterhin spannend gestaltet. Und ich glaube einfach, dass das Thema Geld da eigentlich ganz Triviales ist, in dem, wie wir mit den gemeinsamen Einnahmen umgehen und wie wir die entsprechend auch unter den Vereinen und Clubs verteilen, sodass wir da einfach einen spannenden Wettbewerb und auch einen integren Wettbewerb am Ende des Tages retten und haben.
Genau, und damit auch so ein bisschen ja die Faszination für den Sport aufrechterhalten oder vielleicht auch neu entfachen kann, weil das ist ja schon beobachtbar, dass es da gerade ja ein bisschen bergab geht, zumindest von dem, was ich da so mitbekomme von den unterschiedlichsten Fankreisen. Was fasziniert dich denn am Fußball? Warum Fußball?
Ich glaube, das ist natürlich eine Frage, auf die es viele, viele Antworten gibt. Ich glaube, einmal die historische Antwort wäre, ich habe im kleinen Alter von, ich glaube, so 2-3 Jahren von Freunden meiner Eltern ein St. Pauli-Trikot bekommen. Die haben also das mit dem frühkindlichen Prägen sehr gut hinbekommen und seitdem gab es auch keinen anderen Verein für mich mehr. Habe dann auch selbst Fußball gespielt tatsächlich in meiner Jugend und habe einfach den Sport auch gerne ausgeübt, gerne gemacht. Was mich mittlerweile so dazu hinzieht, ist, glaube ich, dieses kollektive Erlebnis. Das ist mit Leuten gemeinsam in der Kurve stehen, die den Verein oder das Team nach vorne schreien, gemeinsam gewinnen, dann auch leider manchmal und als St. Pauli-Fan ja nicht ganz so selten gemeinsam verlieren. Einfach dieses kollektive Erfahren, wo man mit ganz vielen Menschen was zusammen erlebt, was, glaube ich, einen unglaublich großen Wert hat. Das ist so, was mich am Fußball fasziniert. Das Spiel an sich, also so auf dem Platz, das gucke ich schon auch mal ganz gerne, aber tatsächlich merke ich, dass mein Fußballerleben sich viel über das kollektive Erleben auf den Rängen mit dem Team gemeinsam hat und nicht so sehr aus dem tollsten Freistoß, über ich mich den auch schon freue, aber dann doch eher das kollektive Erleben, das da ganz wichtig ist.
Umso schlimmer ist ja dann auch die Situation jetzt mit den Geisterspielen, die wir hatten, oder jetzt dem reduzierten Publikum, weil genau das Erleben ja wegfällt.
Ganz genau. Also ich war seitdem tatsächlich, habe ich ein Fußballspiel mittlerweile wieder erlebt mit deutlich reduziertem Publikum und ich hatte gemerkt, ich habe so diese typische Spieltagsanspannung, ich glaube, die kennen ganz viele Fußballfans, dass man irgendwie so diese vorfreudige Aufregung hat und dieses Kribbeln, das hatte ich und auch als ich ins Stadion reinging, war das schon, dass ich dachte, oh ja, okay, aber ehrlicherweise war das dann während des Spiels einfach ein komplett anderes Erleben und ein sehr nüchterner Blick auf den Sport, wenn man eben nicht gemeinsam mit anderen Leuten schreien kann, ich will gerade auch nicht schreien können, aber das geht eben einfach gerade nicht und das hat dann schon auch, finde ich, große Auswirkungen darauf, wie so ein Spiel erlebt wird.
Dann können wir nur hoffen, dass das Erleben irgendwann wieder besser wird, wenn es die Gesamtlage zulässt. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal gute Gespräche in den Arbeitsgruppen und auch viel Erfolg vor allem natürlich.
Dankeschön, das wünsche ich mir auch, das wünsche ich uns viel eher auch.
Dann vielen Dank und wir sprechen uns hoffentlich und erfahren dann, wie es so weitergeht in den Arbeitsgruppen.
Das machen wir.
Tschüss, Anna.
Tschüss.
Und weiter geht's in der Vorstellungsrunde. Jetzt spreche ich mit Christian. Hallo, Christian.
Hallo, Ron.
Würdest du dich einfach mal kurz unseren HörerInnen vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Christian Schmidt, bin von Beruf Sozialpädagoge und über diese Schiene Teamleiter bei der Fanbetreuung des VfB Stuttgart. Bin also aus der professionellen Fanarbeit und bin gleichzeitig einer der Bundessprecher der Fanbeauftragten und über diese Schiene in den AG Fankulturen.
Was hat dich denn dazu getrieben, in die Fanarbeit zu gehen und das Ganze dann auch in Richtung der Fanpolitik auszuweiten?
Ja, eigentlich ist es so gewesen, dass der Verein mich angefragt hat. Ich war schon von klein auf VfB-Fan, auch regelmäßig im Stadion und auch bei vielen Spielen auswärts, international dabei. Und irgendwann gab es die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, da in der Fanbetreuung als Leitung tätig zu sein. Und das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich wusste nicht, ob ich das kann, aber das Interesse war dementsprechend auf jeden Fall hoch, für diesen Verein, für meinen Verein zu arbeiten.
Hast du dir denn dann in Bezug auf die nationale Fanarbeit Schwerpunktthemen gesetzt?
Ja, Schwerpunktthemen ist vielleicht nicht so unbedingt gesetzt. Ich denke, dass, wenn man jetzt Richtung Taskforce schaut, dann ist so das eine, dass ich gerne wieder einen Wettbewerb hätte, wo nicht über ein Jahrzehnt derselbe Meister irgendwie von vornherein feststeht. Und gleichzeitig eine Anerkennung von Mitgliedern, Fans und Zuschauern, dass es ein selbstverständlicher und wichtiger Teil des Systems ist. Und ich glaube, aus diesen zwei Grundwünschen, Annahmen, glaube ich, entwickeln sich viele andere Themen, die ja auch in der Taskforce besprochen werden sollen.
Wenn wir dann so ein bisschen in die Taskforce reingehen, was erwartest du denn dir von den Terminen und Gesprächen, die dann da stattfinden werden? Es sind ja sehr große Gruppen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, die dann da zusammenkommen.
Genau, ich finde es zum einen sehr spannend und auch mit einer gewissen Ehrfurcht gehe ich da an die Sache ran. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Mitglieder der Taskforce, auf den persönlichen Kontakt und wünsche mir natürlich da einen ehrlichen gemeinsamen Austausch und umringen um bestmögliche Ergebnisse und Positionen in dieser knappen Zeit, die wir dann doch auch zur Verfügung haben, wenn man da die ganzen Themenbereiche anschaut.
Ist es so ein bisschen, das habe ich in anderen Gesprächen jetzt auch schon gehört, so ein bisschen die Sorge, dass es eigentlich zu knapp bemessen ist, um da substanziell zu arbeiten?
Also im Moment frage ich mich schon, wie wir das hinkriegen wollen, in knapp 9 Stunden 6 bis 7 Themen dann auch durchzuarbeiten, dass da gute Ergebnisse rauskommen. Aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen und bin auch ein positiver Mensch und hoffe, dass wir da dann auch was Gutes hinbekommen.
Was wäre denn dann für dich was Gutes hinbekommen, so das ideale Ergebnis, wenn du dir was wünschen könntest?
Ich hätte gern Ergebnisse, die umgesetzt werden, also wo dann auch eine Entscheidung gemacht wird, jawohl, das machen wir. Und dass diese aber auch auf breiter Basis akzeptiert werden und dass möglichst viele auch sagen, hey, das sind gute Ergebnisse, das sind coole Ergebnisse, mit dem kann ich mitgehen und das geht in dieselbe Richtung. Dahinter kann ich mich auch versammeln, sei es jetzt als Fan, irgendwo Mitglied, Sponsor, wer auch immer. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir das hinbekommen würden.
Ja, da können wir dann ja tatsächlich gespannt sein, und wie dann da was rauskommt, weil am Ende ist es ja so, die Vereine müssen dem ja auch zustimmen das ist dann ja nochmal die nächste Hürde, neben dem, dass man auch Ergebnisse erzielen muss in dieser Zeit erstmal. Vielleicht noch ein kurzer...
Ja, für mich erstmal das DFL-Präsidium, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, DFL-Präsidium, das heißt, es sind nicht alle 36 Clubs, die da erstmal drüber bestimmen.
Genau. Also es sind ja mehrere Stufen, die das Ganze dann durchlaufen muss. Und ja, das müssen wir mal gespannt sein, wie das dann eben von sich geht. Nochmal ein kurzer Schwenk zurück zu dem, was du am Anfang erzählt hast. Du bist schon lange VfB-Fan, da haben wir ja auch was gemeinsam. Was war denn so dein erstes Idol?
Ich habe lange überlegt, Jürgen Klinsmann war das Erste, was ich angeguckt habe, aber eigentlich war es Fritz Walter, der mit seiner Kanon, das hat mich immer imponiert, wie der die Tore geschossen hat, wie der auf den kurzen Pfosten gelaufen ist, und nicht umsonst hat ja auch unser Maskottchen das Name Fritzle.
Ja. Ja, der ist definitiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube, bei mir war es Asgeir Sigurvinsson, noch ein paar Tage länger her schon.
Ja, der hat 2 Straßen unterhalb von mir gewohnt. Deswegen war es wahrscheinlich nicht unbedingt so dieses Idol.
Ja. Vielleicht letzte Frage. Transferfenster ist zwar vorbei, aber Wo sollte dich denn, wenn er es müsste, der Trainer aufstellen? Wo wärst du denn gut aufgehoben auf dem Spielfeld?
Ich glaube, ich bin so eine klassische Position Libero von früher noch. Jetzt wahrscheinlich der in der Dreierkette, der in der Mitte.
Ja.
Der, wenn dann alles brennt, aufräumt. Ja, sozusagen dahin geschickt wird, wo es was zu tun gibt. Und gleichzeitig aber auch immer wieder nach vorne gehen kann, um da offensiv auch Dinge anzugehen.
Das sind ja dann Eigenschaften, die dir hoffentlich auch jetzt in der Taskforce helfen. Da wünsche ich dir gute Gespräche und sag danke für die kurze Vorstellung.
Bitte.
Ciao.
Ciao.
Hallo Steffi, schön, dass du dabei bist. Freut mich, heute mit dir sprechen zu können.
Hallo Ron, freut mich auch sehr.
Würdest du dich doch bitte einfach mal kurz vorstellen, damit unsere HörerInnen einen Eindruck von dir bekommen und wissen, wer du bist?
Sehr gerne. Ich bin die Steffi Dilber, ich komme aus München, bin seit 31 Jahren Löwenfan, bin jetzt 44 Jahre alt, genau, bin seit 31 Jahren Fan von 1860 München. Bin auch da ja seit über 13 Jahren mittlerweile engagiert in den verschiedensten Bereichen, war eben Mitglied in einer ultraorientierten Gruppierung ein paar Jahre lang, war Mitglied bei Pro 1860, war da auch im Vorstand oder bin da immer noch Mitglied, bin bei den Freunden des 60er Stadions aktiv, mache da so Führungen eben über die Geschichte des Vereins in erster Linie. Habe auch letztes Jahr habe ich ein Buch herausgebracht, die Fußballfibel 1860 München. Weil mich die Geschichte des Vereins einfach sehr interessiert und ich dazu die Möglichkeit hatte. Ich war bei den Löwenfans gegen rechts lange Jahre engagiert. Ja, und interessiere mich generell für Themen rund um Fußball, auch was über 60 hinausgeht. War zum Beispiel dann auch bei Football Supporters Europe eine Zeit lang auch im Vorstand engagiert. Eben bei BAF im BAF-Netzwerk bin ich noch mit dabei und eben auch beim Netzwerk Frauen im Fußball, was ich eine ganz tolle Institution oder ja, ganz tolles Netzwerk finde. Und über dieses Netzwerk Frauen im Fußball bin ich dann eben auch zur Taskforce der wirtschaftliche Stabilität DFB gekommen.
Das ist ja eine sehr beeindruckende Vita, die du da aufzählen kannst. Was hat dich denn dazu getrieben, vom einfachen Fußballschauen tatsächlich so aktiv zu werden?
Das geht, denke ich mal, so schrittweise im Grunde genommen. Ich bin damals eben, als ich zurückgekommen bin, noch nach München 2007, nach einem einjährigen Ausflug, zufällig einfach eben habe ich ein paar Leute kennengelernt, die in so einer Gruppierung waren, einer ultraorientierten Gruppierung. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Fahnen malen, Choreos basteln und da mitzureden und einfach mehr mitzubekommen, was so ja Fanthemen eben anbelangt, da ein bisschen mitzuquatschen, mitzuwirken. Bei uns bei 60 ging es mir natürlich auch darum, die Vereinsstrukturen da ein bisschen Ordnung reinzubringen, den Verein weiterzuentwickeln. Das haben wir dann eben auch glücklicherweise alle geschafft, eben die Satzung zu verbessern, zu demokratisieren, dass da ein bisschen in Bewegung kommt. Ja, das hat mich einfach sehr interessiert und dann einfach auch gesehen, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und ein bisschen wo mitzuwursteln und dass da auch Positives verändert werden kann. Und je mehr du merkst, dass da was tatsächlich auch vorangeht, desto mehr motiviert es dich dann auch weiterzumachen natürlich.
Das stimmt. Und vom Lokalen wurde es dann national oder sogar ja international, wenn man so will. Also genau. Die Kreise weitergespannt dann.
Ganz genau richtig, eben über die Löwenfans gegen rechts, die eben auch bei BAF Mitglied sind. Da habe ich dann eben Kontakte zu anderen antifaschistischen Fans in Deutschland gefunden und tolle Leute kennengelernt. Eben ein bisschen über den Tellerrand hinaus dann geblickt, wie geht es in anderen Vereinen, was haben die gemacht. Das ist natürlich dann auch so in Informationen, Wissen weitergeben, Erfahrungen weitergeben, was klappt wo, was läuft wo, was können wir vielleicht auch übernehmen oder nicht und wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Das waren wirklich sehr tolle Erfahrungen auch und sehr, sehr bereichernd.
Jetzt bist du ja, du hast es schon erwähnt, nicht in der DFL-Taskforce, sondern beim DFB in der Taskforce, mit dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Stabilität. Mit welchen Ideen gehst du denn in die Gespräche rein? Was ist dir denn wichtig?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Erstmal bin ich da auch gespannt, was da auf uns zukommt. Der Oliver ist ja noch mit dabei.
Ja.
Ich finde es erstmal ganz toll, dass da überhaupt eben auch Fanvertreter, Vertreterinnen eingeladen worden sind und berücksichtigt worden sind in dieser Taskforce. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Bisher ist noch relativ wenig vom DFB-Seite kommuniziert worden. Wir hatten ein Gespräch mit dem Fanbeauftragten des DFB, der uns ein bisschen über die Hintergründe auch aufgeklärt hat, dass es eben nicht nur um die wirtschaftliche Stabilität der dritten Liga geht, sondern auch um Themen eben wie Nachhaltigkeit, die sportliche Weiterentwicklung der dritten Liga, die mir natürlich auch ein Anliegen ist, da wir momentan in der dritten Liga spielen. Also natürlich hoffe ich, dass wir sehr bald in die zweite Liga aufsteigen, aber schauen wir mal. Aber auch eben, es ist ja auch ganz egal, es geht ja nicht nur um meinen Verein, es geht ja generell um diese Schnittstelle dritte Liga, die ja seit Jahren eigentlich eben, wo man einfach merkt, es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Es ist für viele Vereine sehr schwierig, entweder da aufzusteigen und da dann mitzuhalten aufgrund der vielen Voraussetzungen, die da verlangt werden, sei es jetzt in Stadionhinsicht, finanzieller Hinsicht, viele Vereine, die dann da eben auch scheitern an der dritten Liga, weil sie einfach sich das nicht leisten können, andere Vereine, die dann absteigen wiederum und dann durchgereicht werden. Das ist einfach sehr schade, weil dadurch meines Erachtens ein bisschen der sportliche Wettbewerb hinten runterfällt und die wirtschaftlichen Komponenten schwerer werden oder schwerer wiegen, wichtiger werden, und das wäre mir schon ein Anliegen, dass da ein bisschen mehr Gerechtigkeit einfach auch herrscht. Also dass da alle Vereine in Deutschland, also möglichst alle Vereine oder viele Vereine in Deutschland die Möglichkeit überhaupt haben, daran auch teilzunehmen, in der dritten Liga auch langfristig zu bestehen, und dass da ein gerechter Wettbewerb auch herrschen kann. Nicht nur, wenn eben entsprechende zahlungskräftige Sponsoren, Investoren etc. vorhanden sind, sondern dass da das Sportliche ein bisschen mehr an den Vordergrund rückt wieder.
Und was würdest du dir vorstellen, jetzt bevor die Gespräche angefangen haben, die ja auch über einen längeren Zeitraum gehen werden, was ist so jetzt deine Vorstellung, was am Ende rauskommen wird?
Tja, das ist immer ganz schwierig zu sagen. Also so der Zeitplan ist schon, dass das eben jetzt, ich glaube, eben über 2 Jahre so ein bisschen angelegt ist. In 2 Jahren ist wohl die Vorgabe vom DFB, dass da dann ein Konzept stehen soll, wie es weitergeht. Also es ist längerfristig geplant oder mittelfristig geplant, aber über mehrere Monate hinweg. Was dann tatsächlich rauskommt, ist immer schwer zu sagen. Also so, wir sind ja natürlich jetzt nicht unbedingt mit hohen Erwartungen, die wir da reingehen. Das hat einfach die Vergangenheit gezeigt, dass da relativ schwerfällig Veränderungen häufig stattfinden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass da wirklich was rauskommt, dass da wirklich ein fairer Wettbewerb, dass da eine Lösung gefunden wird für die Aufstiegsmodalitäten von den Regionalligern eben in die dritte Liga. Ja, die einfach gerechter sind, wo dann auch die meisten Verbände und Vereine auch damit zufrieden sind und weiterleben können. Ich denke, dass da wirklich grundlegend sich einiges ändern muss, damit das auch klappt. Das sind sicherlich, es wird an vielen Hebeln gearbeitet werden müssen, und es wird sicherlich, es sind sehr viele verschiedene Interessen, die da eine Rolle spielen, eben auch Spieler, die haben wiederum andere Interessen als manche Vereine und als auch die Fans, und also es wird schwer werden. Also ich glaube, es wird wirklich sehr schwer werden, da eine gemeinsame Lösung zu finden, wie es weitergehen kann. Aber ich bin zuversichtlich und hoffe, dass da was gefunden wird. Ich bin schon gespannt auf den ganzen Input, der von allen Seiten kommt. Bin gespannt auf die, wie offen die gerade die Vertreter des DFB sind. Ich kann jetzt wirklich nur von Vertretern reden, weil ich tatsächlich die einzige Frau bin, die in diese Taskforce berufen worden ist. Bin wirklich sehr gespannt, auch wie offen das dann Ganze dann gestaltet wird, dass dann nicht von vornherein irgendwelche vielleicht neuen innovativen Lösungsansätze unterbunden werden, sondern dass da auch wirklich weitergedacht werden kann, dass auch geschaut wird, wie läuft es in anderen Ligen, in anderen Ländern, wie ist es da nach der ersten, zweiten Liga. Also ich denke, da muss man wirklich sehr, sehr flexibel denken, innovativ, sehr weit denken, um da zu einem guten Ansatz zu kommen. Also da, ich denke, das müssen grundlegende Sachen geändert werden, damit das auch wirklich klappt. Da hilft es nicht nur, ein paar Schrauben zu verstellen, meiner Meinung nach.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hoffe doch, dass wir das in gewissen Abständen auch hier im Podcast und über die Zukunft Profifußballinitiative weiter begleiten können, um da so ein bisschen auch dabei zu bleiben und ja, mitzuerleben, wie denn die Gespräche laufen und wie der Prozess so funktioniert.
Das finde ich klasse und eben, wir sind ja auch, wir sind jetzt nicht nur als persönliche Menschen da drinnen oder als einzelne Menschen, die da mitwursteln, sondern eben quasi auch als eine Art Fanvertreterin sind wir ja und eben auch deswegen auch sehr gerne offen für alle Vorschläge, allen Input, alles Feedback, Rückmeldungen. Das ist alles immer gerne gesehen, ja, weil je mehr Meinungen, je mehr Informationen, desto besser kann auch alles werden, meine ich.
Da bin ich absolut bei dir. Was ist denn, um nochmal so ein bisschen die Brücke zum Fußball zu schlagen, warum denn gerade Fußball? Was fasziniert dich denn da an diesem Sport und an dem Drumherum?
Tja, das ist wirklich immer wieder eine gute Frage. Mein erster Stadionbesuch, also von da war ich wirklich eben, da war meine Liebe zu 60 da, war vorher schon eben Fußball interessiert. Es ist nicht nur das Spiel, es ist wirklich das Drumherum, was unheimlich wichtig ist. Was ich gerade gemerkt habe, auch in diesem Jahr, wo ich noch kein einziges Fußballspiel besucht habe und wie du dann merkst, das geht dir einfach ab, je länger das dauert. Vor allem die sozialen Kontakte spielen da eine große Rolle. Das ist natürlich auch das Stadionerlebnis an sich, ist schon klasse, wenn du mit ganz vielen Menschen da drin stehst, in der Masse aufgehst und merkst, wie sich da einfach was entwickelt unter ganz vielen Menschen. Das ist schon faszinierend. Also das Fußballspiel selbst natürlich ist auch interessant anzuschauen und da gibt es so viele Aspekte, die einfach ja schön sind, die Menschen zusammenbringen. Ich kann es ja gar nicht anders beschreiben. Also eben, es bringt Menschen zusammen. Man hat ein Thema, sind Emotionen, die einfach da sind, die es in anderen Bereichen vielleicht nicht so gibt, die da zusammenkommen. Ja, das alles ist Fußball.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir eine gute Arbeit dann in der Arbeitsgruppe beim DFB.
Dankeschön für das Interview und ja. Genau. Schönen Tag noch.
Dir auch. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Und ein weiteres Gespräch, das ich jetzt führen darf. Ich habe am Mikrofon den Janni. Hallo.
Hallo. Schöne Grüße aus Dortmund.
Auch dich wollen wir ein bisschen genauer kennenlernen und darüber sprechen, was du gemacht hast in den letzten Monaten in Bezug auf die Taskforce, aber auch was geplant ist. Würde dich aber zuerst mal bitten, dich einfach kurz vorzustellen.
Ja, moin. Ich bin Jan-Henrik Rossecki, Spitzname Janni aus Dortmund. Im September 84 geboren in Ostwestfalen. 1989 BVB-Fan geworden, als kleiner Junge das Pokalfinale geguckt und mich in die Mannschaft mit den gelben Trikots verliebt. Dann sehr früh in die aktive Fanszene gekommen und dort auch immer noch aktiv. So seit ungefähr 20 Jahren oder ein bisschen mehr als 20 Jahren mache ich das jetzt. Habe dort auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht, aktiv, war zwischendurch ein paar Jahre in Südamerika, habe dort gelebt. Bin aber dann 2012 zurück nach Westfalen und seitdem in Dortmund am Borsigplatz wohnhaft. Ich hoffe, das reicht als Kurzvorstellung.
Absolut, also direkt im Herzen quasi, wo das Herz schlägt.
Schwarz-Gelb bitte.
Schwarz-Gelb, so rum, ja.
Blau wird hier geschlagen.
Richtig. Nee, alles gut. Wie bist du denn von dem aktiven Fan-Dasein dann dazu gekommen, dass du dich noch mehr um Fanbelange kümmern möchtest?
Naja, das war eigentlich schon immer so. Also auch als damals so die erste Bewegung, die so in meine Zeit fiel, war so die Pro-1530-Bewegung. Da war ich dann schon ein bisschen aktiv. Bei 12 war ich sehr aktiv. Diese Bewegung fand ich immer total sinnvoll, sich dafür einzusetzen, für diese übergeordneten, nicht nur im eigenen Saft gerierenden Themen. Und deswegen kam dann irgendwann unser Fußball. Dort habe ich mich dann auch einigermaßen engagiert im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie sich der Fußball verändern wird, weil dass er sich verändern muss, hat, glaube ich, mittlerweile sogar der Letzte verstanden. Und ja, ich bin gespannt, was da passiert. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ganz viele Interessensvertreter zerren da, die Funktionäre, die es am Ende entscheiden werden, in irgendeine Richtung. Da gibt es genug Leute, die nach rechts, ich sage jetzt immer nach rechts zerren am Arm, damit 50+1 fällt und das Kapital in den Markt geflutet werden kann, weil an Kapital mangelt es gerade vielen. Und es gibt eben Leute, die sagen, nee, wir müssen erstmal die Kultur wieder hinkriegen. Und am Ende wird das dann eben auch dazu führen, dass wir auf eine solide ökonomische Basis kommen. Also das sind ja gerade so die beiden Extrempunkte. Das wird jetzt ein sehr richtungsweisender Wettbewerb in den nächsten Monaten, der da geführt wird.
Da hast du absolut recht. Bevor wir noch einen Blick in die nächsten Wochen oder Monate wagen, was waren so deine Schwerpunkte? Ist es gerade dieses Thema, was den Wettbewerb angeht?
Genau, also mein Hauptthema ist Integrität des Wettbewerbs. Das ist ja ein sehr großes Thema. Also das Thema ist, wie gehen wir mit Unternehmen um, die eine Mehrfachbeteiligung oder an vielen Fußballunternehmungen beteiligt sind, national und international. Da gibt es ja die kreuzsympathische Citigroup, dann gibt es einen ganz, ganz, ganz tollen, politisch korrekten Konzern aus Österreich und wir haben natürlich auch hier in Deutschland ein Unternehmen mit VW, was beim FC Bayern im Aufsichtsrat sitzt, was eine 100%ige Tochter in der Bundesliga rumkicken hat. Das sind alles so Dinge, wo man sich natürlich fragt, okay, in welche Richtung sind wir da in den letzten Jahren gegangen? Ist das die richtige Richtung? Müssen wir vielleicht umdrehen? Und natürlich auch, inwiefern hat die Verteilung der Gelder, also dass die Verteilung der Gelder einen großen Impact auf den Sport hat, das wird Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr diskutiert. Da kommen dann natürlich manche Extrembeispiele und sagen, ja, Hamburg und Gelsenkirchen haben höheren Etat als XY und haben es trotzdem nicht geschafft. Mhm. Sind ja manchmal angeführt, aber dennoch, dass es eine Korrelation zwischen Kapitaleinsatz und sportlichem Erfolg gibt, der wird mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr bestritten. Die Frage ist am Ende, wenn wir erkannt haben, dass es ein europaweites Problem ist, ob wir uns dann eingraben und sagen, okay, dann warten wir mal, bis die UEFA uns irgendeine Lösung präsentiert oder die ECA, oder ob wir sagen, nee, lass uns wenigstens in Deutschland progressiv sein und irgendwie rangehen an die Probleme und versuchen wenigstens das Beste für den deutschen Fußball zu machen. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Und da hoffe ich natürlich, dass wir zumindest in Deutschland mal anfangen, den Weg in die richtige Richtung einzuschlagen. Weil ich glaube, das, was wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, ist nicht die richtige Richtung für den Fußball gewesen.
Da bin ich absolut dabei. Du hast es ja schon gesagt, die Gespräche werden nicht zu einfach werden, weil es einfach viele Interessen gibt und natürlich manche Forderung geradezu revolutionär erscheinen mag. Wenn du jetzt so sagen würdest, in Bezug auf das, was am Ende rauskommt, was wäre denn dein Wunsch und was wäre aber vielleicht auch eher die Realität, mit der du rechnest?
Meinst du jetzt die Taskforce oder meinst du
in der Taskforce jetzt erstmal?
Na, die Taskforce, also da muss man, glaube ich, die Erwartungshaltung tatsächlich ein bisschen runterschrauben. Die Taskforce kann ja nichts entscheiden.
Ja.
Die Taskforce kann Impulse geben, am Ende entscheiden die Verbände. Da wird die DFL entscheiden und da wird mit Sicherheit auch der DFB so manches entscheiden. So ganz kompetenzlos ist er dann leider doch nicht. Die Sportgerichtsbarkeit unterliegt ihm ja zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie noch ein etwas, was immer noch gärt. Und das nicht nur in der aktiven Fanszene, sondern auch weit darüber hinaus. Mhm. Also das Einzige, was die Taskforce machen kann, ist Handlungsempfehlungen geben. Und wenn die Taskforce Handlungsempfehlung X sagt, können immer noch die 36 Funktionäre sagen, was für ein Quatsch machen wir nicht.
Ja.
Also deswegen muss man das halt zweiteilen. Also ich glaube, die Taskforce, also das Ringen um ein gutes Ergebnis, um eine gute Handlungsempfehlung an die DFL, an die 36 Vereine, das ist das eine, aber das andere ist dann noch, was umgesetzt wird.
Richtig, genau.
Ja, genau.
durch diesen Prozess, den es dann durchläuft, da wird nochmal ordentlich gefiltert werden, wahrscheinlich. Hoffen wir, dass möglichst viel durchkommt.
Hoffen wir erstmal, dass möglichst gute Handlungsempfehlungen kommen. Das ist erstmal jetzt eine schon eine harte Aufgabe. Ist ja nicht so, dass der Fankongress da abgehalten wird, sondern das ist ja schon ein Ring mit vielen Leuten, die nicht unbedingt unsere Sozialisation haben und daraus ihre Lehren draus gezogen haben, um es mal so zu formulieren. Also die Leute, die eher aus einer Unternehmensberatungsperspektive auf den Fußball gucken, sind etwas anders sozialisiert worden und haben da dann ihre Essenzen draus gezogen. Und das wird schon auch so ein kleiner Clash of Cultures und das wird natürlich sehr spannend. Und vor allem wird das meiste ja wahrscheinlich digital stattfinden, was natürlich für so eine Diskussionskultur auch wieder noch ein besonderes Element ist. Das wird schon eine spannende Angelegenheit. Das sorgt halt alles dafür, in der Taskforce wird keine Revolution stattfinden. Aber dass der Fußball mindestens eine Re-Evolution braucht, vielleicht sogar, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Ja, also ich werde das auch ganz gespannt verfolgen. Wir werden es auch hier im Podcast und auf der Website weiter begleiten, um da einfach auch ein bisschen Transparenz zu bekommen, zumindest soweit man sie auch herstellen kann. Und ich hoffe, dass die geneigten HörerInnen und LeserInnen dann auch mit dabei bleiben und sich weiter dafür interessieren. So ganz zum Schluss noch eine Frage. Du hast ja schon gesagt, dass du ja schon als kleines Kind ein BVB-Anhänger geworden bist, ein Glühender, mit so einer langen Historie. Was war denn dein absolutes Highlight, fußballerisch gesehen?
Das würde ich in verschiedene Epochen unterteilen. Ich weiß noch, als der BVB 1995 deutscher Meister war oder wurde, da war ich 10 Jahre, ich durfte im Stadion sein. Boah, das war schon, also das ist das prägendste Erlebnis meiner Jugend. Dann hatten wir natürlich die Kloppzeit, die Meisterschaft 2011, 2012, Champions League Finale erreicht, 2013 mit einem Heimsieg gegen Real Madrid, wo wir ihnen 4 Dinge eingekegelt haben, ein Viertelfinale gegen Malaga, wo wir in der letzten Sekunde das entscheidende Tor geschossen haben. Das sind schon die großen Highlights meines Lebens. Wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liege und das Leben an mir vorbeizieht, dann werden das auf jeden Fall so die prägendsten Erlebnisse der ersten 35 Jahre meines Fußballlebens sein, die wieder sehr dominant sein werden. Und es sind tatsächlich sehr schöne Erinnerungen. Ja. Und natürlich ein Derby-Sieg, als am vorletzten Spieltag die Schalker deutscher Meister werden wollten in Dortmund. Und am Ende wurde es der VfB.
Ich wollte gerade sagen.
Das war schon ein sehr schöner Tag, der 12. Mai 2007. Diesen Tag werde ich nie vergessen.
Ja, da bist du nicht alleine, definitiv. Das stimmt. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass noch viele, viele schöne Erinnerungen dazukommen. Und erst aber
im
mal...
Im Stadion.
Das wäre natürlich am allerschönsten, wenn die Situation so weit wieder im Griff wäre, dass man wieder richtig ins Stadion gehen kann.
Richtig.
Aber erstmal wünsche ich dir dann in den nächsten Wochen und Monaten gute Gespräche und
vielen Dank.
Hoffe, dass du mit deinen Themen da auch durchdringen kannst.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und vielen Dank auch für die Arbeit, die du machst.
Danke, Jani. Bis dann.
Sehr gerne. Grüße nach Stuttgart. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, das waren die Gespräche, die ich führen durfte. Ich hoffe, ihr habt nun einen besseren Eindruck von diesen wunderbaren Menschen, die eben in der Taskforce mit am Tisch sitzen werden und die Dinge besprechen, die uns eben wichtig sind. Wie ich es teilweise schon in den Gesprächen erwähnt habe, werden wir diesen Prozess, soweit es möglich ist, auch weiter begleiten. Das heißt, wir werden hier im Podcast immer mal wieder Themen aufgreifen, die zur Sprache kommen, über den Fortschritt sprechen, werden aber auch auf der Website einen neuen Bereich einrichten, wo dann die TeilnehmerInnen auch kurz berichten können, wie die Gespräche denn so laufen, wo es vorwärts geht, wo es vielleicht auch hakt. Alles natürlich so weit, wie es möglich ist und die Vertraulichkeit im Rahmen dieser Zusammenkünfte zulässt. Wäre also toll, wenn ihr uns auch weiterhin folgt, schaut auf unsere Website und falls ihr es nicht getan habt, lest auch gerne nochmal unsere Konzepte durch. Da sind viele, viele ganz tolle Ansätze drin, die unserer Meinung nach dazu angetan sind, die Zukunft des Profifußballs wieder in eine deutlich bessere Richtung zu lenken. Ansonsten bis zur nächsten Folge und alles Gute. Ciao.